ich bin Journalistin und Moderatorin und wir wollen in dieser kurzen Stunde ja einen besonderen Aspekt dieser einst als eigenständigen Stadt gegründeten Halle Neustadt beleuchten, nämlich ihren Denkmalwert, ihren Denkmalstatus. Denkmal, wie wertvoll ist Halle Neustadt, heißt die Frage, denn seit bereits dem vergangenen Jahr sind ganze ihrer Teile unter Denkmalschutz gestellt worden. Retten und sichern, wertschätzen und bewahren, das sind ja einige der Stichworte, die dabei eine Rolle spielen, aber eben auch ja, die Herausforderung mit dem Blick nach vorn. Was bedeutet das eigentlich für Halle Neustadts weitere Entwicklung, für ihre Zukunft? Ja, und um das zu besprechen, hat die Stadt Gäste eingeladen und die begrüße ich jetzt ganz herzlich und bitte sie zu mir. Und das ist als erste Frau Dr. Sabine Meinl. Sie ist die Referatsleiterin im Landesamt für Archäologie und Denkmalpflege Sachsen-Anhalt und seit Jahren mit dem Vorhaben und schließlich der Unterschutzstellung von Teilen der Planstadthalle Neustadt beschäftigt, ja, die ja gleichsam eine ganze bauliche Epoche repräsentieren. Herzlich willkommen, Frau Dr. Sabine Meinl. Die nächsten, den ich nach vorn bitte, das ist der Dr. Dietmar Hunger. Er ist Stadt- und Verkehrsplaner. AD, muss man sagen, schon im Ruhestand, im Wohlverdienten, der heute aus Dresden zu uns gekommen ist, der aber damals in den 1960er Jahren, in den frühen Halle Neustadt mitplante. Er ist einer ihrer Väter und deswegen einen besonders herzlichen Applaus. Dr. Hunger, schön, dass Sie da sind. Ja, und schon den ganzen Tag da ist Rainer Nagel, den ich jetzt nach vorne bitte. Er ist Architekt und Stadtplaner, aber vor allem Vorstandsvorsitzender der Bundesstiftung Baukultur. Und er ist mit seinem Team ja schon die ganzen Tage auf Stiftung Sommerreise und ist aus Anlass des 60. Geburtstages Halle Neustadt heute hier, um einen Stopp einzulegen, den 6. in dieser Sommerreise. Ja. Mein vierter Gesprächsgast ist Professor Per Astanak, den ich nach vorn bitte. Er ist der Direktor des Instituts für Hochschulforschung an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Ja, aber eigentlich ist er ein Hanoi-Kind. Der ist nämlich hier aufgewachsen und damit einer ihrer besten Kenner. Er hat über Halle-Neustadt auch publiziert. Herzlich willkommen, Professor Pastanak. Ja, und wenn ich sage publiziert, also Bücher herausgegeben, ja, dann hat er das auch gemeinsam mit jemandem gemacht. Und das ist Martin Maleschka, mein fünfter Gast. Herzlich willkommen, Martin Maleschka. Er ist auch Architekt, aber er ist auch Autor und er ist auch Fotograf. Aber zuallererst ist der Martin Maleschka nämlich ein Aktivist, der seit Jahren baubezogene Kunst ja, aus der Zeit der DDR sucht, findet, fotografiert und archiviert. Und über sein unglaubliches Archiv, darüber reden wir dann in dieser Gesprächsrunde. Schön, dass Sie alle da sind, Sie fünf. Und jetzt stelle ich mich mal dazu und kann auch meine Karten ein bisschen besser ablegen. Es müsste ein bisschen zusammen. Und ich beginne gleich und als erstes ja mit einem der Väter der Planstadt Halle Neustadt. Herr Dr. Hunger, ich habe es eingangs gesagt, Sie waren damals in den frühen 1960er Jahren hier als Halle Neustadt auf dem Reißbrett, ja man kann sagen erfunden wurde, als sozialistische Modellstadt für rund, vorhin habe ich gehört, 90.000 Einwohner. Ich dachte fast, das wären 100.000 gewesen. Ja, eben diese Chemiearbeiterstadt. Ein gebautes Versprechen wird ja auch oft gesagt, der Bau einer Stadt seinerzeit ja auch international beachtet und ja gar verglichen mit der Umgestaltung Brasilias von Oskar Niemeyer. Brasilia, eine Stadt, die bereits 1987 es auf die Liste des Weltkulturerbes geschafft hat. Soweit ist es mit Halle Neustadt noch nicht. Wie ist es für Sie, heute zurück nach Halle Neustadt zu kommen, Herr Dr. Hunger?
Das ist die Frage, ob ich gehört werde.
Sagen Sie mal, ob er gehört wird?
Ja, ja, also weil Sie Brasilia erwähnen, ich war da mal dort und da dachte ich, ich bin in Halle Neustadt. Wow. Nur, dass dort eben alles viel, viel weiter und viel breiter ist. Aber die Grundidee, nämlich eine menschengemachte Stadt, also vom Reißbrett gemacht, zu machen, das ist sozusagen vergleichbar. Ja, wenn Sie mich fragen, wenn ich hier zurückkomme, mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge. Das Lachende ist ganz einfach gesagt, ich bin 68 hier als Praktikant hergekommen von der Hochschule für Architektur und Bauwesen in Weimar Und da hat man mich gefangen, dass ich doch anschließend hier anfange. Und ja, und dann habe ich 20 Jahre lang hier mitgemacht. Der Unterschied zu heute ist, dass man damals komplex geplant hat. Wir brauchten nicht auf Grundstücksprivate und so weiter zu achten. Wir hatten das ganze Feld. Und das, was mich stolz macht, ist, dass wir hier, wie Frau Gallwitz hat das heute positiv erwähnt, habe ich mich sehr gefreut, kommt selten vor, dass wir damals wirklich international beispielgebend eben auf dem Reißbrett planen konnten. Aber eben unter sozialistischen Bedingungen, das heißt Grund und Boden. Und das Ziel war also unser sozusagen Volkseigentum. Und vor allen Dingen das Ziel, die Wohnungen und die gesellschaftlichen Einrichtungen, da war auch von Anfang klar, das soll soziale Bedürfnisse befriedigen und das baut keiner, um damit Profit zu machen, so wie das eben heute leider der Fall ist. Ja, und da bin ich schon bei dem weinenden, ach so, und was das lachende Auge noch betrifft, ich habe mir heute nochmal alles so angeguckt und da sehe ich richtig, wo ich den Strich gezogen habe, wo ich
das gesagt sehen habe, Sie doch.
Ja, das sehe ich, das kommt hoch. Wir haben damals auch auf Papier gearbeitet. Nichts heute mit digital.
Mit Computer,
ja. Und dadurch ist alles, was man mal auf Papier gebracht hat, das kommt dann wieder. Also der Plan, den sieht man vor sich. Ja, und das Schöne an Halle-Neustadt war, und das ist wieder das lachende Auge, wir konnten hier experimentieren. Der erste Wohnkomplex war normaler Zeilenbau, der zweite war dann schon hofartig. Der dritte Wohnkomplex, das war der, wo vorgegeben war, höchste Einwohnerdichte zu erreichen. Ruhebereiche zu schaffen, also Innenhöfe, Verkehrsräume und so weiter zu trennen. Der vierte Wohnkomplex im Übrigen sollte ein Hochhauskomplex werden. Also da waren die Scheiben nicht ganz so hoch, das ging nach hinten durch. Dieser Hochhauskomplex ist dann gestorben, weil die Partei in Berlin gesagt hat, wird zu teuer, zu viel Technik, zu viel Fahrstühle und sozial nicht gut. So, und nun muss ich eben sagen, der soziale Ansatz,
das weinende Auge,
der soziale Ansatz, der Professor und sein Kraftfahrer wohnten in einem Haus, Intelligenz und Arbeiter wohnten in einem Haus zu gleichen Mieten.
So war's.
Und heute haben wir eben ganz andere Voraussetzungen und leider werden unsere Neubaugebiete eben immer noch schlecht gemacht, mehr oder weniger. Frau Gallwitz war heute die Ausnahme, er wird das nachher auch positiv darstellen. Und das ist das Grundproblem. Ich habe am Anfang den Tatort immer nicht verstanden. Da waren die sozialen Konflikte, die Drogendealer und so weiter immer in den Neubaugebieten, also in denen im Westen. So, und wenn ich heute Deutschlandfunk, die Sendung, die über Halle-Neustadt, da wird eigentlich nur negativ berichtet. Man müsste vielmehr die Leute fragen, die sich hier wohlfühlen, die in sanierten Blöcken wohnen und das Grün genießen, die Stille genießen, die verkehrsfreien Räume, die vielen Kinderspielplätze. Also dieser soziale Ansatz.
Also über diese Transformation, ja, gerne. Gilt es unbedingt zu reden, Halle-Neustadt, das ist bekannt, das ist ja heute auch mehrfach betont worden, hat ja nach der politischen Wende 89, 90 Transformation erfahren. Ich fand dieses Wort Häutung von Professor Sackmann so toll. Wir brauchen es nicht nochmal zu wiederholen, aber dieser Funktionsverlust als Chemiearbeiter statt, was ja auch für die Menschen, die hier gewohnt haben, auch einen persönlichen Verlust bedeutet hat, auch an Anerkennung, Wertschätzung. Die Schließung der Werke Leuna und Buna, der Wegzug von über 70% der Einwohner, die hier zu Hause waren, mit all den bekannten Folgen, Leerstand, Verfall, wir sehen es ja hier eben auch noch an den Scheiben hinter uns, außer Scheibe A. So, Sanierungswelle, Förderung U-Bahn 21, Stadtumbau Ost. Es wurde auch neu gebaut, Magistralenkarree, Neustadtcenter, die Straßenbahn kam. Wird aus Ihrer Sicht das baukulturelle Erbe der damaligen Zeit aus Ihrer Sicht heute noch ausreichend gewürdigt? Also wenn man jetzt die Bauten sieht und das Stadtgefüge, wie beurteilen Sie ja, die Unterschutzstellung als Denkmal?
Also wie gesagt, die Frau Gallwitz hat mich heute in Optimismus versetzt, dass dieses Schlechtreden von Halle-Neustadt jetzt mal aufhört. Und wenn wir über die Historie uns das betrachten, es ist ein gesamtstädtischer Entwurf. Da waren Hochhäuser, da waren Scheiben an bestimmten Punkten, da waren bestimmte Sichtachsen oder wir haben Grünzüge uns angedacht im zweiten WK runter an die alte Saale oder also im sechsten BK hinten, das hatte alles eine Komposition. Und diese Komposition ist leider durch die Privatisierung und durch das Abreißen vieler Gebäude, die städtebaulich ganz wertvoll waren. Ja. Und da fange ich an mit den Hochhäusern oben am Riebeckplatz heute. Das war Stadteingang, den sah man vom Schkeuditzer Kreuz aus schon. Den konnte man, da wusste sie, dort ist das Zentrum. Und von dort ging es quasi nach Halle Neustadt.
Und was hier fehlt, kann man sich sehr gut an so einem Stadtmodell hier im Neustadtcenter anschauen. Da ist auf allen Gebäuden, die fehlt, so ein orangefarbener Punkt. Herr Pönack hat das mir so schön hier vom Team Stadtentwicklung Nordwest gezeigt. Das sind so viele Gebäude, die inzwischen fehlen und diese Strukturen.
Das ist ein zahnloses Gerippe. Ich meine, man kann es sicherlich reparieren. Und wenn Sie Brasilia vorhin ansprachen, dort wird eben nichts abgerissen. Dort wird nichts zerstört. Diese ganze Gesamtkomposition von Oskar Niemeyer, die wird gepflegt.
Jetzt frage ich Sie, hätten Sie aus heutiger Sicht, hätten Sie damals was anders geplant? Weil man muss ja wissen, der Mann hat nach 90 ein eigenes Büro eröffnet, muss ich ablesen, in Dresden, Stadtverkehr, Umwelt, SVU. Und die Planungsphilosophie dieses Büros, das kann man ja bis heute auf der Internetseite von Ihnen auch lesen, Stadt- und Verkehrsplanung ökologisch ausrichten, hohe Stadt- und Erlebnisqualität mit viel Grün schaffen, das Gehen, Rad- und Öffifahren besonders fördern, Überdimensionierung vermeiden. Ist das ein Widerspruch in Ihrem? Ich meine, Sie mussten ja auch in einem bestimmten Rahmen, unter bestimmten Prämissen planen und arbeiten.
Diese ökologischen Ansätze, wie wir heute sagen, Ökologie, die gab es damals, die war geprägt von Ökonomie. Wir waren immer gezwungen, für so und so viel Geld eine Wohnung hinzustellen. Da gehörte der Verkehr dazu, die Stadttechnik in der Erde. Die Hälfte der Kosten liegen in der Erde, das wissen viele immer nicht. Und da gehörte natürlich der Verkehr dazu. Und in Halle Neustadt können wir an den verschiedenen Wohnkomplexen die Entwicklung sehen, wie wir nach und nach versucht haben, das Auto mit seinen Abgasen, seinem Lärm, seinem Platzbedarf zu verdrängen. Zum Beispiel der Südpark ist eigentlich ein reiner Ruhewohnkomplex.
Weil wir
70% des ruhenden Verkehrs außen hingelegt haben. Ja. Das ging dort in der Randlage mit den Garagen.
Das heißt, Sie sind safe mit dem, was Sie auch damals mit Ihren Mitstreitern geplant haben.
Oder nehmen Sie den also das Grundprinzip war zum Beispiel, jedes Kind soll ohne eine Straße zu überqueren in den Kindergarten oder in die Kika hieß das da, Kindergarten und Krippe. Oder die Schulen waren so geplant, dass man fußläufig das erreichen konnte. Und das ist dieses komplexe Plan, was es heute einfach nicht mehr gibt. Gut, heute werden auch keine Städte geplant. So, und das sind Dinge, aus denen kann man aber lernen in der Stadtumgestaltung. Dass man kurze Wege schafft, dass man Achsen schafft. Aber da muss man mal im privaten Hauseigentümer mal was wegnehmen. Dass man eine Durchwegung zum Beispiel schafft. Und insofern waren also viele ökonomisch gezwungene Ansätze, die man heute ökologisch bezeichnen kann.
Ich denke, das würden ganz viele, die hier sitzen, unterschreiben. Ich bedanke mich ganz herzlich, Dr. Hunger.
Danke.
Ich schaue auch gleich zu Frau Dr. Meinl. Ich habe es ja eingangs erwähnt, das Thema Halle Neustadt als Denkmal ist bei weitem nicht neu. Sie brauchen nichts am Mikro machen, wir haben hier Technik, die schalten uns zu. Vorausgegangen war ja, also das Mikro ruhig in die Hand nehmen, aber die kriegen mit, wenn sie reden wollen. Vorausgegangen war ja eine kontinuierliche Unterschutzstellung von Kunstwerken im öffentlichen Raum. Ich habe im Netz gelesen, bereits zum 50. Jubiläum von Halle Neustadt, wörtlich hatte das Landesamt nachgelegt und weitere bauzeitliche Kunstwerke unter Schutz gestellt. Jetzt aber, Frau Dr. Meinl, geht es um Häuser, geht es um Städtebau, das Denkmal Halle Neustadt. Vielleicht auch um die letzten Exemplare, die Zeugnis ablegen von dieser industrialisierten DDR-Alltagsarchitektur? Wie lange sind Sie damit eigentlich beschäftigt?
Das ist eine sehr gute Frage. Wie lange sind wir damit beschäftigt? Und da bin ich dann doch noch mal so in die Annalen des Amtes gegangen, weil ich bin jetzt seit 1991 im Landesdenkmalamt und seit 2004 mit der Stadt Halle betraut. In der praktischen Denkmalpflege bei uns gibt es seit 2004 keinen Bereich mehr, der explizit für die Denkmalerfassung zuständig ist. Das heißt, ein Kollege von uns macht sowohl die Denkmalerfassung als auch die praktische Bau- und Kunstdenkmalpflege. Träger. Und das können Sie sich vorstellen, das ist für die Stadthalle, wenn man da zuständig ist, es gibt ja nur noch mehr außer Neustadt, einen ziemlich großen Beritt, den man da zu bewältigen hat. Also habe ich selber noch mal nachgesehen, weil ich gedacht habe, ich konnte mich erinnern, irgendwas stand damals schon auf der Kreisdenkmalliste und das habe ich noch mal rausgezogen. Also wir sind auf der Denkmalliste der DDR, auf der Kreisdenkmalliste von 1977. Und dort wurden bereits ausgewiesen die erste POS als Ort der Grundsteinlegung im Bildungs- und Informations-, im Bildungszentrum der Panzerzug, der damals als Nachbildung bezeichnet wurde. Wir wissen heute, dass besser, dass die Lokomotive zumindest doch ein Original war und die Reliefsäule zu Ehren der Erbauer von Hielscher, die wir ja jetzt hier im Stadtzentrum auch noch haben. Es war weiter ausgewiesen der Wissenschaftlerwürfel von Gerhard Geier als Denkmal der Kulturgeschichte und interessanterweise damals schon als Einzeldenkmal im BITZ die Sporthalle wegen ihrer neuartigen Konstruktion und der Gutshof in Passendorf und die Passendorfer Kirche. Und
die Sporthalle, die jetzt die Förderung im März bekommen
hat? Das ist die Sporthalle, die jetzt die Förderung bekommen hat. Die stand also 1977 schon auf der Kreisdenkmalliste der DDR. Und es waren auch damals schon Kunstwerke ausgewiesen, nämlich die drei Wandbilder von Renau, der Taubenbrunnen und der Frauenbrunnen. Also Denkmalpflege ist jetzt nicht etwa was, was wir erst seit nach der Wende machen, sondern auch zu DDR-Zeiten gab es, wenn auch, ich sag mal, eine kleinere Gruppe Leute im damaligen Institut für Denkmalpflege, die sich um diese Dinge bemüht haben. Was ich dann hochinteressant fand, war, dass mein verehrter Kollege Hans-Hartmut Schauer, Architekt und Städtebauer, am 21.12.1988 eine städtebaulich-denkmalpflegerische Zielstellung für Halle Neustadt erarbeitet hat, die damals auch dem Rat der Stadt zur Verfügung gestellt worden ist. Und wenn man sich damit heute beschäftigt, so gibt es da auch einen Plan dazu, wobei Hans-Hartmut Schauer damals nicht gesagt hat, ich mache einen Kringel drum, es ist alles Denkmal, sondern er benennt einzelne Objekte, im Wesentlichen die, die dann auch auf der Kreisdenkmalliste standen. Aber er beschäftigt sich wissenschaftlich schon damals mit der gesamten Stadt von Halle Neustadt. Und er kommt da zu einer Würdigung der Gesamtstadt und hat das mal ganz knirsch zusammengepasst in wenige Punkte, die wir, glaube ich, auch heute so noch unterschreiben können. Das Gesamtziel von ihm 1988 schon formuliert war Erhaltung von Struktur und Bild der Stadt. Er hat abgehoben auf den Stadtgrundriss und hat gesagt, Ergänzungen und Verdichtungen sind schon durchaus möglich, aber immer unter Berücksichtigung der ursprünglichen gestalterischen Idee des jeweiligen Wohnkomplexes. Er hat sich bei den Gebäuden dafür ausgesprochen, dass vorrangig eine Instandhaltung und Nutzung entsprechend ihrer Eignung vorgenommen wird. Und da benannte er insbesondere auch die Sporthalle, dass die eben für sportliche Aktivitäten vorrangig genutzt werden soll und nicht für andere. Und er hob ab bei dem Bild der Stadt auf Formate und Material der Außenwandplatten, der Balkonbrüstung sowie der Farbgestaltung der Wände, Fenster und Loggien. Er verweist schon 88 auf den Wärmeschutz und auf die notwendige, sorgfältige Abwägung, ob man die Gestaltung entsprechend der ursprünglichen Idee beibehalten kann.
Jetzt könnte ich einwerfen, das ist ja eine DDR-Denke. Also ich sag mal, 88, da waren wir ja noch mittendrin. Und dass die DDR ihre sozialistische Modellstadt erhalten wollte, das verstört mich jetzt nicht, das überrascht mich nicht. Ja. Viel spannender ist ja, ist das der Ansatz, mit dem Sie, also den Sie jetzt ja da wiedergefunden haben, auch in dieser denkmalpflegerischen Zielstellung, der Sie folgen?
Wir sind ja nun nicht die Ersten, die sich sozusagen nach der Wende damit beschäftigt haben, bei uns nicht nur innerhalb des Amtes, sondern auch außerhalb. Die Stadt hat ja mit uns zusammen schon langfristig oder länger Überlegungen angestellt, wie man mit Neustadt umgeht. Die damalige Landeskonservatorin Ulrike Wendland hat das maßgeblich mit angeschoben und hat also 2015
diesen Denkmalwerteplan
dafür gesorgt, genau, dass über die Stadt ein Denkmalwerteplan erstellt wird, der aus meiner Sicht eine außerordentlich gute Grundlage bildet für alles das, was man zukünftig und momentan an Planungen in Halle Neustadt machen kann. Unser Ansatz ist aber ein anderer, denn wir arbeiten ja nach dem Denkmalschutzgesetz. Das heißt, wir sind bestimmten Kriterien verpflichtet, die wir, und das machen wir in jeder Stadt so, einfach abprüfen. Das ist zum Beispiel eine geschichtliche Bedeutung, das ist eine wissenschaftliche Bedeutung, das ist eine technisch-wirtschaftliche Bedeutung und eine bau- und kunstgeschichtliche Bedeutung. Und ich habe immer gesagt, wenn ich auf Neustadt angesprochen worden bin, ich mache das ja jetzt seit 30 Jahren, es ist die schwierigste Arbeitsaufgabe, die ich jemals hatte. Ich habe also viele Bereiche erfasst. Ich war im Landkreis Wernigerode, ich habe im Bördekreis erfasst, im Saalekreis. Aber Halle Neustadt ist für mich einfach das schwierigste Thema, weil es ist relativ dicht dran. Und es war eine lange Zeit natürlich so, dass jegliche Grundlagenarbeit fehlte. Wir haben nichts Vergleichbares. Und das ist ja das, was jetzt, und da sind wir nicht die Einzigen, sondern mein Kollege vom Forum Ostmoderne sitzt da vorne mit in der zweiten Reihe. Es haben sich ja im Prinzip die Landesdenkmalämter des Ostens zusammengeschlossen, im sogenannten Forum Ostmoderne, weil wir erst jetzt merken, dass wir hier ein Riesendefizit haben und dass uns einfach über die Sanierungen, die Bauten in ihrer Strahlkraft, in ihrer Optik, in ihren Materialien, in ihren Farbigkeiten maßgeblich verloren gehen. Und da sind wir momentan dran. Wir haben ja, Sie hatten es gesagt, also die Kunstwerke beispielsweise, da habe ich 2010 mit Praktikanten angefangen, die zu erfassen. Da sind wir dann im Januar 15 endlich zu einer Denkmalausweisung gekommen. Das ist eben mit so ein paar Wochen Praktikant und irgendwann muss man es schreiben, zusammenfassen und so weiter. Alles nicht so einfach. Da machte sich das Fehlen unserer Inventarisation erheblich bemerkbar.
Jetzt sind Teile der Neustadt inzwischen und im vergangenen Jahr nochmal also richtig unter Schutz gestellt worden. Ich muss diese Frage stellen. Welche Konsequenzen hat das letztlich, auch welche Auswirkungen hat das für die zukünftige Entwicklung des Stadtteils? Wir wissen, dass Denkmalpflege, und das ist nichts, was hier für Halle Neustadt neu ist, es ist prinzipiell, wir stehen vor einer großen Herausforderung, unsere Gebäude klimaneutral zu machen, energetisch zu sanieren, mit Wärmedämmung zu versehen. Es ist Barrierefreiheit zu schaffen, also viele, viele Herausforderungen, die einfach gelöst werden müssen und wo manchmal, naja, dieser Zielkonflikt mit der Denkmalpflege vorprogrammiert ist. Wie sehen Sie dieses Problem? Und meine letzte Frage wäre, die sich da gleich anschließt, haben Sie Sorge vor leeren Denkmalen?
Ja, leere Denkmale und überhaupt leerstehende Objekte sind ja nichts Ungewöhnliches. Ich sag mal, viele Objekte gerade in Halle Neustadt stehen leer, stehen seit langem leer. Das hat aber vielfach auch was damit zu tun, dass die Eigentümer keinerlei Beziehung zur Region haben, teilweise nicht mal irgendeine Beziehung zu unserem Land stehen, sondern dass das Spekulationsobjekte sind. Und das ist das, woran natürlich so eine Stadt dann auch krankt. Und ich höre das ganz oft, wenn ich ja in Erfassungsfragen unterwegs bin, dass die Leute mich ansprechen und sagen, was wird denn mit dem Block da drüben? Der steht schon sehr lange leer. Und das ist natürlich dann ganz schnell, dass dann auch Vandalismusschäden kommen. Ich bin heute mehrfach, und deswegen möchte ich es einfach nochmal ansprechen, auf den sogenannten Brandblock. Auch das wieder eine Vokabel, die dem Block eigentlich nicht gerecht wird. Das ist einer der authentischsten Blöcke, die wir haben. Wir haben dort beispielsweise noch Brüstungsgeländer, die wir an vielen anderen Blöcken überhaupt nicht mehr haben. Das heißt, wir haben dort originale Substanz von vor 60 Jahren und nur an der kann ich beispielsweise heute noch erkunden, wie Halle Neustadt historisch auch farbig mal ausgesehen hat. Wir wissen, es gab Farbkonzepte für jedes einzelne WK. Wir sind da dran, gemeinsam zum Beispiel mit der GWG. Da haben wir die erste Sache jetzt gemeinsam im ersten WK gemacht und da gibt's auch weitere Gespräche fürs dritte WK bei einem Block, der zwar noch nicht ausgewiesen ist, wo aber die Genossenschaft schon weiß, dass der auf unserer Wunschliste steht. Wir wissen, es gibt die Probleme, aber man muss miteinander reden. Deswegen haben wir jetzt so ein Format gemacht. Wir haben mit der BWG und mit der GWG bereits Gespräche geführt. Wir haben übereinander gelegt, welche Intentionen und Überlegungen hat unser Haus in Bezug auf die Unterschutzstellung. Das heißt, auf die Unterschutzstellung, die ich vorbereite und wir wollen, das ist das Ziel, ich hoffe, es kommt da nichts Gravierendes dazwischen, in diesem Jahr Halle Neustadt auch abschließend erfassen. Wir sind momentan erst dabei, den ersten und den zweiten Wohnkomplex, da sind die Benachrichtigungen an die Stadt erfolgt und sind deswegen eben auch, weil es um Fragen geht, das waren die Fragen der Genossenschaft, kann ich einen Fahrstuhl anbauen? Was ist mit Wärmedämmung?
Welche Konsequenzen hat das?
Mit dem Thema Photovoltaik. Ja. Und dann haben wir relativ schnell gemerkt, dass es da Lösungsmöglichkeiten geben wird. Dass es uns aber an der Stelle, und jetzt gucke ich zur Baukultur, natürlich um die Baukultur geht. Also es geht uns daran, Lösungen zu finden, auch bei beispielsweise Anbauten von irgendwelchen Fahrstühlen etc., die den Gebäuden angemessen sind.
Ich gucke mal trotzdem zur Stadt, weil in der ersten Reihe sitzt ja unser Baubeigeordneter für Stadtentwicklung und Umwelt, René Rebensdorf. Erstmal herzlich willkommen, der will jetzt gehen. Nein. Da ist ein Mikrofon, Herr Pünner, vielleicht sind Sie so lieb und geben ihm das, weil ich natürlich schon ganz gerne, oder Sie können auch zu mir nach vorne, ja, zu uns nach vorne kommen. Mir wäre es schon recht, wenn wir zu den Aussagen von Frau Dr. Meinl ein Statement von der Stadt hätten. Sie können auch mit meinem Mikro schneller. Ich gebe ja meins so ungern aus, da. Wir nehmen das. Genau, wir haben mehrere. Wir haben herzlich willkommen, René Rebensdorf.
Vielleicht sage ich erstmal Hallo in die Runde, auch von meiner Seite herzlich willkommen hier in Halle Neustadt. Frau Gelbitz habe ich vorhin leider verpasst, weil noch ein anderer Termin wichtig war, aber ich freue mich, dass auch bei dem sehr heißen Wetter zu der späten Stunde so viele Menschen den Weg hierher gefunden haben.
Absolut, wir applaudieren hier vorne, dass Sie da sind. Dankeschön.
Ja, Frau Meinl, wir stehen im sehr langen Austausch. Viele fachliche, inhaltliche Themen, da sind wir gar nicht so weit weg. Aber wir sind natürlich auf der Seite, dass wir seitens der Stadt eine Weiterentwicklung vorantreiben müssen. Die Frage wird sein, wohin entwickelt sich Halle Neustadt? Nicht so sehr, was war. Herr Hunger, ich verstehe das alles. Ich habe zwar nicht zu der Zeit gelebt, da war ich noch nicht auf dieser Welt. Ich bin Jahrgang 76. Ich habe mich im Studium tatsächlich mit Halle Neustadt beschäftigt. Das kann ich hier noch einfügen. Mein erstes Wahlpflichtfach war Architektur der DDR am Fallbeispiel Halle Neustadt. Und ich bin gefühlt ein halbes Jahr hier mehrfach durch de facto alle Wohnkomplexe mehrfach gelaufen. Ich kann das, was Frau Meinl ausgeführt hat, nachvollziehen. Das ist okay. Das Bauhistorische, die Bauqualitäten, das ist alles nachvollziehbar. Was den Umgang mit den Eigentümern anbelangt, GWG sind ja wir als Stadt Halle, die BWG, der Bauverein und die Hanauer Wohnungsgenossenschaft, das sind die vier größten, die es hier gibt. Mit denen, denke ich, werden wir auch Lösungen finden. Da mache ich mir ehrlich gesagt auch keine Sorgen. Man wird einen Aufzug anbauen können, man wird barrierefrei ausbauen können. Das ging in der Gründerzeit, das ging im Fachwerk, das ging im Barock, in der Altstadt ging das auch. Da hat man, wenn nicht für jedes Bauwerk eine Lösung gefunden, aber für viele. Ich glaube, keiner möchte in der Altstadt das WC auf der halben Treppe oder im Hinterhofhaus haben. Da waren es andere Themen, die bewältigt werden mussten. Und hier wird es genauso sein. Aber es ist schon angeschnitten worden. Es sind die privaten Eigentümer, die nicht hier sind. Der Südpark ist ein bestes Beispiel dafür. Ich möchte niemanden verurteilen dafür, wie Entscheidungen im Rahmen des Stadtumbaus getroffen wurden. Und das, Herr Hunger, ist der große Unterschied auch zu Brasilia. Brasilia ist die Hauptstadt und Brasilia hat eine richtige Funktion und ist nicht nur ein Anhängsel an eine andere Stadt. Wir haben die Altstadt, die ein Zentrum hat, was für sich funktioniert, und wir haben Halle Neustadt dazu. Und wir werden für Neustadt, für die privaten Eigentümer Lösungen finden müssen, wie die ihre Bestände weiterentwickeln. Da gehört das Gebäude, ich sage jetzt nicht Brandblock, sondern doch der mit der sehr originalen Substanz gegenüber der Schwimmhalle dazu. Aber da gehört insbesondere auch der Südpark dazu. Das ist nicht einfach, kann ich Ihnen auch signalisieren. Wir haben sehr oft versucht, in Kontakt zu treten, aber dieser Kontakt wird teilweise abgeblockt. Wir müssen es hinkriegen, dass wir private Eigentümer in Neustadt binden, die genauso in Bezug wie in der Gründerzeit, Paulusviertel ist das beste Beispiel, entwickeln. Denn vor über 30, 35 Jahren war es genau andersrum. Da waren wir froh, dass wir die Privaten auf der Altstadtseite hatten, die wirklich engagiert sich ins Zeug gelegt haben. Und genau diese engagierten Privaten, wohlgemerkt, fehlen noch auf der Seite der Saale.
Danke, René Rebensdorf, für diesen, ja, kurzen Einmal, ja, ganz toll, wir brauchen das Mikro zurück. Vielen lieben Dank. Könnte ja vielleicht noch mal passieren, dass wir Sie brauchen, aber ich fand das jetzt mal ganz wichtig, das nicht so stehen zu lassen. Frau Dr. Meinl, wollen Sie noch was erwidern oder erst mal so lassen?
Vielleicht ein Hinweis, der Bereich Südpark wird uns wohl eher, ich sag mal so, marginal interessieren und wird sicherlich nicht ein Hauptaugenmerk sein in unserer Denkmalerfassung. Also ich bin relativ weit, ich denke, ich habe einen ziemlich guten Überblick. Es wird sicherlich mal noch Verschiebungen geben, abgesehen davon, dass ich zwar die vorbereitenden Arbeiten mache, aber wir natürlich bei uns im Landesfachamt das in einer Arbeitsgruppe entscheiden. Also ich stelle das bei uns im Amt drei weiteren Kollegen vor, unter anderem der Landeskonservatorin, aber auch dem Kollegen, der für Erfassungsfragen in einer deutschlandweiten okay. Arbeitsgruppe mitarbeitet. Und insofern ist das eine Teamentscheidung. Und ich denke, bin guten Mutes, dass wir Ende des Jahres durch sind. Und ich habe mich bei der AWO über die Akzeptanz gefreut zu dem Thema Denkmalschutz generell. Die schöne Kiste mit den farbigen Bällen war auf der Seite des Denkmalschutzes sehr gefüllt. Und es freut mich natürlich. Und mit einem oder anderen von Ihnen habe ich vielleicht auch schon bei meinen Begehungen gesprochen. Ich treffe ja immer auf sehr interessante Leute, die mir ganz viel erzählen über das, wie sie heute und auch früher hier gelebt haben. Schönen Dank auch an die, denen ich mit meinen Nachfragen manchmal in der Stadt auf die Nerven falle.
Danke. Ja, danke schön dafür. Mann, Herr Nagel, Sie stehen ja hier heute schon eine ganze Weile auf dem Stadtplatz mit Ihrem Baukulturmobil. Vielleicht noch mal kurz zusammengefasst, Sie sind der Vorstandsvorsitzende der Bundesstiftung Baukultur. Sie haben in Deutschland schon in einigen Städten und Metropolen als Architekt gearbeitet, darunter in Berlin. Ich habe es auf Ihrer Seite gelesen. Mit der Stiftung Baukultur sind Sie als Ihr Vorstand mit ganz Deutschland und darüber hinaus im Gespräch. Wir sagen, Sie haben den guten Blick auf städtebauliche Entwicklung. Sie kennen natürlich auch Halle Neustadt. Was ist das für ein Ort für Sie? Ist das ein besonderer Ort oder einer von vielen?
Nein, natürlich ein besonderer Ort und auch herzlichen Glückwunsch zum 60. Geburtstag. Das ist super. Es ist deshalb ein besonderer Ort, weil es ja eine Stadtgründung ist in Wirklichkeit. Also größer als der Namensgeber Halle selber am Schluss. Und vielleicht vergleichbar mit Wolfsburg, das ja auch so für sich Großstadtideen hatte. Wir haben vor 3 Tagen Eisenhüttenstadt angeguckt. Das ist auch eine Stadtgründung. Dahinter steht ja auch eine neue Idee von Zusammenleben. Es ist ein Wohnprojekt, würde man heute sagen, ein gemeinschaftliches Wohnprojekt. Insofern ist es auf jeden Fall besonders. Ich selber habe nie in Halle gearbeitet, sondern in Hamburg, Berlin und jetzt sitzen wir in Potsdam. Habe aber an der Hafen City mitgearbeitet und Hafen City war auch so ein Aufbruch, nicht auf neuer Fläche, sondern die Transformation eines Hafenareals auf nur 1,5 Quadratkilometer. Halle Neustadt hat 10 Quadratkilometer und nur für 20.000 Einwohner, wenn es fertig
und
ist.
Nicht 90.
Aber für 40.000 Arbeitsplätze gemischt. Ah, ja. Also, wenn Sie das mal gucken, dann hat man natürlich am Anfang das, was Sie, Herr Dr. Hunger, beschrieben haben, so eine Feldherrnhügelposition, top-down. Man hat ja auch gar keinen, den man beteiligen kann. Also, wenn man hier vor 70 Jahren hergegangen wäre, in den Ort, hätte man Hase und Igel fragen können, wie wollen wir es machen. Also muss man erstmal eine Vision entwickeln. Aber wir hätten die Hafen City nicht hingekriegt, wenn wir nicht nach den ersten Überlegungen, sowieso rückgekoppelt hätten mit der Stadtgesellschaft, angefangen hätten, bottom-up Stadt zu entwickeln. Und deshalb teile ich alles, was hier gesagt wird, vielleicht Vergleichsprojekte als Großsiedlungen sind vielleicht in Westdeutschland Steilshoop, Neue Fahr oder Neuperlach in München. Neuperlach in München ist jetzt auch neues europäisches Bauhaus.
Ganz genau.
Und da wird versucht, die Räume, die häufig, ich weiß nicht, ob Sie das bestätigen würden, Herr Dr. Hunger, etwas zu groß sind für die menschliche Nutzung, kleiner zu machen, in Besitz zu nehmen. Und das ist vielleicht, Sie hatten da am Anfang Ihres Beitrags einen netten Versprecher, dass Sie sagten, das ist hier alles menschgemacht. Ich meine natürlich Reißbrett gemacht. Also das ist ungefähr das Gegenteil, ob man eine Stadt aus dem Reißbrett entwickelt oder ob man sie mit Menschen gemeinsam entwickelt. Und ich beobachte von hier aus, das können Sie nicht sehen, die ganze Zeit die Szene da. Da hat sich ein Maler hingestellt und malt jetzt da ein bisschen was. Der hat sich nicht durch Zufall dahingestellt, der hätte sich auch dahinstellen können oder da hinten oder auf die andere Seite dieses Zeltes. Nein, da, weil die Bäume machen nochmal einen kleineren Raum, der Brunnen macht eine kleine Raumkulisse, auch das Plätschern ist sehr angenehm. Und die Menschen beobachten ihn da und die Menschen versammeln sich da. Also wenn wir wirklich jetzt die Städte für Menschen denken, mit dem menschlichen Maßstab, der ist etwas kleiner, dann müssen wir hier aus dem öffentlichen Raum vielleicht noch ein bisschen mehr verdichten.
Das ist ja gleich meine Frage, meine zweite Frage.
Ja.
Nun kennen Sie Halle Neustadt nicht so gut, aber Sie haben es eben schon so schön beschrieben. Das scheint ja einer dieser wenigen Orte zu sein, wo es so gut funktioniert. Was ist denn aus Ihrer Sicht vielleicht während des Stadtumbaus oder des Rückbaus auch versäumt worden? Und vielleicht um die Frage noch anders zu stellen, was wäre für Sie besonders bewahrenswert, wenn es noch da ist? um das hier zu einem wirklich lebendigen und für alle Menschen höchst erstrebenswerten Ort zu entwickeln. Ja,
also ich teile vollkommen, was Sie vorgestellt haben, dass man die Zeitzeugen hier sichern muss. Wir waren ja gerade, habe ich hier, Martin Maleschka würde das gerade noch sagen, in Eisenhüttenstadt. Da hat er sogar einen Architekturführer gemacht über Eisenhüttenstadt und auch in München. Neuperlach ist schön, sagt man. Und jetzt geht es darum zu sagen, Halle Neustadt ist schön. Und was ist jetzt schön an Halle Neustadt? Das sind die Zeitzeugen, das sind auch einige Architekturen, die herausragend sind. Aber es sind garantiert nicht sozusagen alle Aspekte dieses Städtebaus. Das heißt, wir dürfen nicht städtebauliche Fehlentwicklung unter Denkmalschutz stellen. Das sage ich auch deshalb, weil das teilweise auch an anderen Stellen, beispielsweise direkt neben dem Mainzer Rathaus, befindet sich ein Großparkplatz.
Ja, gerne einen Applaus.
Da befindet sich ein Großparkplatz. Und die Denkmalpflege sagt, diesen Großparkplatz müssen wir unter Denkmalschutz stellen, weil das ist ein Zeitzeugnis für die autogerechte Stadt. Da sage ich Blödsinn. Bloß weg mit dem Ding, das ist ja eine städtebauliche Fehlentwicklung. Da wollen wir jetzt Bäume hinstellen, das soll schön werden für die Menschen. Und wenn die Flexibilität gegeben ist, dann sehe ich überhaupt kein Problem in der Denkmalpflege. Im Gegenteil, dann verlangsamen sich Entwicklungsprozesse, die vielleicht auch mitunter zu schnell gegangen sind. Abriss, Neubau, halten, gleich wieder abreißen. Das geht so nicht. Wir müssen immer nachdenken und überlegen, wir brauchen einen Plan. Und da hilft natürlich die Denkmalpflege. Die Denkmalpflege ist aber kein Stadtgestalter. Und Schönheit ist auch kein herausragendes Kriterium von Denkmalpflege, eigentlich gar keins nach dem Gesetz. Das heißt, schön müssen wir es uns selber machen.
Okay.
Und da, glaube ich, müssen wir die öffentlichen Räume angucken, da müssen wir die Architektur nochmal zweimal hingucken. Da müssen wir, ich habe da einen Bedeutungsträger mitgebracht, den wir immer nutzen, um uns eine Vorstellung zu machen, wie wird es schön. Und deshalb sind wir auch mit der Tischtennisplatte hier. Hier, Tischtennisschläger.
Ja.
Auf einem Parkplatz kann man auch eine Tischtennisplatte stellen und dann kann man Tischtennis spielen und dann trifft man Menschen und dann wird's nett. Ja. Und dann können Sie die ganzen tollen Qualitäten, die Sie haben, Ruhe, Grün, tolle Innenhöfe, nette Nachbarschaften, kritische Masse, Erdgeschosse, die man beleben kann für Gastronomie und so weiter, die können Sie dann alle nutzbar machen und deshalb bin ich total sicher, wenn Sie Ihr 100. Jubiläum feiern, also nicht
wir, oh, der nimmt mir jetzt meine Schlussfrage weg hier.
Ach so, gut. Das wusste ich nicht. Dann sage ich es gleich nochmal, wenn Sie Ihre Schlussfrage
ganz
haben.
Genau. Dann ganz vielen herzlichen Dank. Rainer Nagel, das war ein super Statement. Und eigentlich leitet das wunderbar über zu Professor Per Pasternak, das Hanoi-Kind. Der Mann, der hier aufgewachsen ist, und ich wollte gleich die erste Frage stellen, wo war Ihr Lieblingsplatz als junger Mensch hier, wo waren Sie am liebsten?
Das hat sich mit dem Alter geändert. Lange Zeit war Halle Neustadt eine Baustelle, im Prinzip bis 1988, 89. Die Baustelle war für Kinder im Alter von 4 bis 10 Jahren ein Abenteuerspielplatz.
Wow,
natürlich auch ein bisschen gefährlich, aber das gehörte halt dazu. Waren Lieblingsplätze, wenn man das so, also sagen wir mal, Plätze, wo man sich traf, ab 12, 13, 14 Jahre.
Ja, wo habt ihr geraucht?
Ja, die hießen dann so an den Rohren oder an der Bank. Bank meint aber eine Sitzbank und keine Sparkasse. Und die waren über die ganze Stadt verteilt und in den einzelnen Quartieren, in den einzelnen kleinräumigen Häusergruppen innerhalb der WKs haben sich die jungen Leute irgendwo getroffen, wo möglichst viel Gebüsch darum herum war, damit man da ungeschützt war. Ja. Und das waren dann zum Beispiel die Rohre, weil es ja überirdische Fernheizungsrohre gab, die zum Sitzen geeignet waren und im Winter sogar etwas wärmten, also den Hintern wärmten. Und,
sind diese Plätze noch da? Wissen Sie das?
Zum Teil, ja. Und vielleicht werden sie, ich weiß es nicht, ob sie noch so genutzt werden.
Ja.
Könnte ich mir aber vorstellen.
Aber sind das die Orte, weil da geht gleich die Frage weiter, die Sie für besonders bewahrenswert halten? Ich meine jetzt nicht das Gebüsch und das nicht gesehen werden, aber so diese kleineren Stadtstrukturen, wo ihr euch getroffen und wohlgefühlt habt?
Naja, wir haben uns da ja auch getroffen, weil es keine anderen Möglichkeiten gab.
Ja.
Das muss man ja auch sehen. Es gab nur wenige andere Möglichkeiten. Es gab Diskotheken, es gab Clubs, die waren aber in der Regel, also es hatten die feste Öffnungszeiten, die waren nicht ständig geöffnet. Da hatten nur in wenigen Wochentagen.
Und dann oft so mit FDJ und so?
Ja, also das spielte da jetzt nicht so eine Rolle, weil wenn jemand in so einen Club kommen wollte, dann durfte die FDJ nicht so eine große Rolle, also jedenfalls nicht eine optisch so große Rolle spielen. Es gab auch in den Scheiben, hier gab es Jugend-Studentenclubs, einige Scheiben waren Arbeiterwohnheime, da gab es unten auch Clubs drin. Da versuchte man hineinzukommen, das war aber nicht ganz leicht, brauchte man in den Studentenclubs einen Studentenausweis oder man brauchte einen Studenten, der einen mit hineinnahm und dergleichen. Also das, das war schon recht unterschiedlich. Ansonsten gab es noch eine Reihe von so Treffpunkten, die dann eher sich am Rande befanden. Also am Froschteich und am Salzsee, die heißt, werden heute Angersdorfer Teiche genannt, hießen aber Froschteich und Salzsee oder am Bruchsee, der hieß früher Krebssee oder umgekehrt, ich weiß gar nicht mehr, was jetzt der aktuelle Name ist.
Aber jetzt haben Sie mir im Vorgespräch vorhin gesagt, Sie sind ja kein Architekt. Also hier sind ja viele Experten, Sie sind kein Architekt. Aber dennoch würde ich fragen, wenn wir unter Schutz stellen, welcher Ort, welches Gebäude, welche Struktur wäre für Sie hier in Halle Neustadt absolut wichtig, der heute auch noch da ist?
Das ist ein bisschen schwierig. Ich könnte jetzt ja ein bisschen provokativ sagen, ich wundere mich, dass kein einziges dieser Fernheizungsrohre unter Denkmalschutz gestellt wird. Wäre ja also auch ein Zeitzeugnis, ja, optisch durchaus die Stadtstruktur prägend. Ich wundere mich ein bisschen, dass das mit der HP-Platte nichts geworden ist, dass man die irgendwo exemplarisch aufstellt, also ein Bildungszentrum vorzugsweise, das war ja mal der Plan, das ist dann nicht gelungen. Vor 10 Jahren war, glaube ich, diese Initiative von Kurt Müller, also dem Sohn von Charles Müller, und die Orte, also so ein Ort, wo man sich jetzt besonders, ich sage Ihnen was, ich drehe Ihre Frage um und sage Ihnen, wo die schönsten Plätze sind, die sind außerhalb der Stadt, aber weil man dort sehr gut die Stadt sieht. Okay. Das ist der Turm auf dem Kolkturmberg.
Von dort aus kann ich gut Halle Neustadt angucken.
Da kann man sehr gut, hat man ein hervorragendes Panoramabild.
Wenn ich kein Vogel bin.
Genau, okay. Ein sehr schönes Panoramabild über Halle Neustadt. Oder der Lehmannfelsen in der Altstadt.
Wo also man da sollten wir hingehen, um einen guten Blick auf die... Genau. Schöne Stadt, Halle Neustadt zu haben.
Und ich kann aber noch anfügen, also
wir könnten jetzt einen Tourismusführer zusammenschreiben.
Naja, das Es fehlen in der Stadt die Orte, die sind nämlich weg. Die Orte, wo man in der Stadt die Stadt von oben betrachten kann. Okay. Das ist das Café, das ist hinten am, heute heißt es, glaube ich, Göttinger Bogen, in den Punkthochhäusern war. Das ist das Café, was hier in der Scheibe C, glaube ich, gewesen ist.
Und da schließt sich ein Kreis, als Herr Nagel und ich heute hier auf dem Platz standen, kam nämlich ein älterer Herr auf uns zu. Er begrüßte mich als Frau Ministerin und wollte ihn, glaube ich, zum Minister machen. Er hat aber gesagt, nur damit Sie es wissen, hier fehlen alle Cafés, die es früher gab, alle Orte, wo man sich mal treffen konnte. Das muss sich ändern. Und insofern, gerne Applaus für den Herrn, der das gesagt hat. Er ist halt leider nicht mehr hier. Ich habe schon geguckt, da schließt sich der Kreis. Vielleicht noch die eine Frage an Sie, Professor Pasternak. Sie haben sich ja mehrfach auch publizistisch mit Halle Neustadt auseinandergesetzt. Da gab es zum 50-Jahres-Jubiläum Streitfall Halle Neustadt und zum 55. kein Streitfall mehr, wo Sie sich damit auseinandergesetzt haben, was hier sich in Halle Neustadt während dieser Häutung so vollzogen hat. Mit dem Wissen von heute, welche Empfehlung hätten Sie der Stadt für die Entwicklung seit dem Jubiläum vor 10 Jahren gegeben? Haben Sie da einen Tipp?
Ich hatte da auch schon einen Tipp mit dem Wissen von damals. Das bezieht sich aber weniger auf die städtebauliche und architektonische Stadtstruktur. Das bezieht sich mehr auf die Strukturen des sozialen Lebens und der Bildungslandschaft. Und innerhalb des sozialen Lebens ist die Bildungslandschaft, denke ich, das Entscheidende. Und es wird, es ist vor 10 Jahren akut gewesen, es ist auch schon vor 20 Jahren akut gewesen, es ist heute akut. Und zwar nicht deshalb, weil nichts gemacht wird. Es gibt Initiativen immer wieder, und es gibt auch einige Initiativen, die tatsächlich umgesetzt werden, dass der Bildungsbereich anforderungsadäquat ausgebaut wird. Aber die Probleme wachsen immer schneller, als die Lösungen hinterherkommen. Und daran müsste man etwas ändern. Da wissen wir, dass es da erhebliche administrative, rechtliche und so weiter, förderrechtliche Schwierigkeiten gibt. Aber da müssen wir uns insgesamt in diesem Land, das betrifft nicht nur Halle Neustadt, darüber Gedanken machen, wie man zu Situationen schaffen kann, in denen man vor die Welle kommt. Also wo man nicht immer den Problemen mit den Lösungen hinterher läuft, sondern mal davor kommt.
Wichtiges Statement. Herzlichen Dank, Professor Pastanak. Ja, und jetzt steht er hier neben mir, Herr Maleschka, genau, kriegt das Mikro. Ich habe bei Wikipedia gelesen, Maleschka selbst versteht sich als Botschafter, der für den kulturellen Wert des künstlerischen und gebauten Erbes der DDR wirbt. Und ich habe ja schon gesagt, er ist unterwegs, schon seit Jahren, er schaut nach baubezogener Kunst, die in der DDR-Zeit entstanden ist. Sie halten mit der Fotokamera drauf. Sie haben ein unglaubliches Archiv entwickelt. Vielleicht erzählen Sie ganz kurz, wie es dazu gekommen ist.
Also zu dem
umfangreichen
Archiv oder zu dem Wikipedia-Eintrag?
Der Wikipedia-Eintrag.
Den habe ich natürlich nicht selbst geschrieben.
Das denke ich jetzt mal, dass Sie jetzt nicht...
Das darf man doch gar nicht.
Es geht tatsächlich darum, wie ist dieser besondere Blick auf diese baubezogene Kunst entstanden, die ja durchaus... Also in der Betrachtung liegt, ob man es für gut, schön, erhaltenswert, das ist ja ein ganz breites Spektrum. Mhm. Wie ist das passiert?
Nee, also das höre ich ja auch immer wieder bei Vorträgen, die ich dann mache, also gestern erst in Erfurt beispielsweise. Also diese Frage, ob hopp oder top, ja oder nein, schön, unschön und so weiter.
Oder politisch.
Definitiv, also gerade auch bei den Kunstwerken, was die anbetrifft. Ich meine, das liegt so ein bisschen in meiner eigenen Vita begründet auch. Also ich bin ja aufgewachsen in einer sozialistischen Musterstadt, Planstadt. Herr Nagel hat es gerade eben schon gesagt, in Eisenhüttenstadt, damals eben noch Stalinstadt. Also wirklich auch eben wie Halle Neustadt am Reißbrett geplant worden, auch in Wohnkomplexen angelegt. Na, da eben,
das heißt, Sie haben da schon auch so ein Heimatgefühl in sich.
Absolut. Also Wohnkomplex 1 bis 7, nicht wahr? Und ich bin im 7. groß geworden, also habe sozusagen meine Kindheit, meine Jugend verbracht. Und der ist eigentlich komplett... einmal rasiert worden. Also der ist wirklich komplett aus dem Stadtbild getilgt worden. Also wir haben eine Busfahrt gemacht mit Stadtführung, mit Herrn Nagel und den Leuten von der Bundesstiftung und man sieht eigentlich nichts mehr bis auf zwei, ich sag mal, Plattentower, 12 Etagen und der Rest ist eigentlich weg. Ne? Eine Kaufhalle, die noch irgendwie da ist.
Aber Sie haben es noch fotografiert.
Genau. Also ich habe ja mit dem Architekturstudium in Cottbus angefangen 2003 und das war eben sozusagen auch genau dieser Auftakt, wo eben dieses Stadtumbauprogramm, also natürlich vom Bund gefördert, massiv dann einsetzte und wirklich die jüngsten Bauten, also sag mal die, wo ich aufgewachsen bin, zuerst, sage ich mal, vom Wohnungsmarkt genommen hat, genau. Ja. Und da gab es wirklich so auslösende Momente, also dass ich dann, was war ich dann, 5. Semester, also 2005 ungefähr, wo ich wirklich vor so einem Giebel stand, ne, wo eben so ein Schwan ursprünglich mal dran war, also Baumfisch, Ente und Schwan im 7. Wohnkomplex und der eben nur noch hälftig zu sehen war.
Okay.
Und das war für mich dieser auslösende Punkt, wo ich gedacht habe, dass ich sozusagen ja als werdender Architekt oder angehender Architekt ja irgendwann mal so ein Haus, ein Gebäude, Stadtplanung machen sollte, hinterlassen sollte. Ja. Und das war für mich total widersprüchlich. Ne? Also die Baumasse ist eigentlich schon da und das ist ja dann, ne, also wenn ich was bauen soll, also das steht ja vermeintlich nur in den falschen Städten.
Ja.
Ne, wir haben es ja gehört, wir haben es auch im Modell, man kann sich das Modell angucken hier im Neustadtzentrum, ne, also wie viele rote Punkte es gibt, Stadtmodell Eisenhüttenstadt, wie viele eben schon weggenommen wurden, da sind weiße Punkte.
Ja. Das macht reden einen, wir ja heute über Denkmal. Also
Eisenhüttenstadt ist das größte zusammenhängende Flächendenkmal Deutschlands, schon 84 unter Schutz gestellt worden. Ne? Also da hat man damals eben schon gedacht, naja, okay, wir haben hier von 1950 bis dritter Wohnkomplex fertig gebaut bis 57, 58. Wir haben hier schon was Tolles gemacht. Ne? Und das wird ja jetzt hier auch gemacht. Ne? Klar, haben wir ja gehört in den letzten Jahren.
Welches ist denn Ihr Lieblingskunstwerk hier in Halle Neustadt?
Lieblingskunstwerk?
Ja,
die Lieblingskunstwerke von mir, die sind gar nicht mehr da. Also ich habe ja, sag ich mal, angefangen mit der Dokumentation 2003, 2004, 2005. Ich weiß nicht genau, wann die beiden Bilder jetzt in welchem Jahr weggekommen sind, aber das ist sozusagen dieser vierteilige Bildzyklus, ne? Drei eben von José Brenau und das eine eben von Helmut Diehl und von René Grätz an der Schwimmhalle, ne? Da wo eben sozusagen auch diese HP-Schalenbrücke rübergeführt hat. Absolut traurig, die konnte ich nicht dokumentieren, diese beiden Wandbilder nicht. Also Marsch der Jugend und dieses Schwimmhallenwandbild. Und das ist natürlich schon so, das ärgert einen natürlich, aber das ist natürlich auch altersbedingt, dass man das ja gar nicht mehr erfassen konnte. Ich musste auch noch parallel eben studieren.
Ja, ja. Ne, und aber Ihre Erfassung ist ein wunderbarer, also ein Kompendium ja auch der Vergänglichkeit. Ich sage, nur weil Sie es erfassen, also fotografieren, archivieren, ist es ja noch nicht gesichert.
Korrekt. Nee, aber das.
Aber Sie sind der Mahner.
Genau, also das ist auch die Funktion, in der ich mich eigentlich sehe. Also wenn wir auf den Wikipedia-Eintrag nochmal zu sprechen kommen, da stehen ja so viele Jobbetitlungen in Anführungsstrichen. Ich sehe mich eigentlich in keinem von denen eigentlich eher als Baukulturvermittler. Also da mahnen, zeigen. Und gerade eben auch im Social Media Bereich, ne, also Instagram, klar, kennen wir alle. Du kannst es ja weltweit zeigen.
Ja. Ne, und ich. Es ist ein hoher Wert, den es hier zu erzählen gibt?
Definitiv. Also ich sag mal, gerade dieser Instagram-Kanal Baubezogene Kunst DDR, der führt den Leuten wirklich im Detail, aber auch in der Perspektive, in der totalen vor Augen, also wenn es gerade eben um baubezogene Kunst geht, welche Materialien, welche Techniken verwandt wurden.
Ne?
Also
warum wie das, ist Kunst wie das gemacht ist, wurde. Ja. Sie wohnen bis heute in Eisenhüttenstadt?
Wieder.
Da klopft das Jahren. Herz. Ja, wenn ich jetzt fragen würde, viele junge Leute, ich kenne selber auch welche, die finden Halle Neustadt, Hanoi total hip und cool. Aber ich sie wohnten hier nicht. Woran liegt da? Ja, gut. Und noch ein paar andere. Aber
ja, ich meine,
was
muss ja
hemmt, was steht so dazwischen?
Ich meine, wir haben das Thema Transformation ja auch schon angesprochen. Ne? Also durch Herrn Hunger, durch Frau Meine. Nach 90 ist ja einiges passiert. Ne? Also die stadträumlichen Gefüge sind alle auseinander, aus den Fugen geraten. Natürlich auch in Eisenhüttenstadt, eigentlich überall. Ne? Denken wir auch an Suhl-Nord beispielsweise, wo ja auch fast gar nichts mehr steht. Ne? Und man reist natürlich, also die Leute, die Einwohner, die reisen natürlich ihrem Job nach. Ne? Und das hat natürlich alles persönliche Gründe, warum man dann sozusagen den Ort, die Heimat verlässt, vielleicht auch verlassen muss. Musste ich ja beispielsweise auch. Ich habe 18 Jahre in Cottbus gewohnt, also ich bin ja zum Studium, weil ich mich ja weiterbilden wollte. Ja. Also ich wollte jetzt vielleicht nicht irgendwie als Architekt irgendwie ausgebildet werden, aber ich wollte mich weiterbilden, weiterentwickeln. Deswegen musste ich die Stadt verlassen, weil es eben keine weiterführende Schule dort gibt oder Einrichtung. Ne? Und dass dann sozusagen jemand nochmal zurückkommt, da braucht es natürlich gewisse Attraktoren, die einen wirklich dahin zurückziehen.
Und das ist schon meine wunderbarste Frage, Schlussfrage, die vorletzte an Sie alle. Wie erreichen wir, dass Herr Lenser oder Neustädter diesen besonderen Wert Halle Neustadt mehr wertschätzen lernen? Man muss ja auch manchmal den Blick dafür öffnen. Da fängt jetzt Martin Maleschka an.
Ja, also der
und
eine,
jeder, der hier möchte, sagt bitte
also den einen, seine Antwort. Den einen Faktor, der ist zeitlich bedingt. Also den haben wir schon. Also diesen zeitlichen Faktor haben wir auf unserer Seite. Wir haben diese 35 Jahre, wenn man die Zäsur sieht, 1990, haben wir hinter uns gebracht und man sieht ja auch in anderen neuen Bundesländern, ne, die Erfassung eben von Kunst am Bau, von den Gebäuden, von den städtebaulichen Ensembles, von dem Freiraum.
Also dass sich dafür schon eine gewisse, dass man das wieder cool findet.
Naja gut, das natürlich auch, das kommt natürlich hinzu. Ne? Also ich sag mal, gerade die nach 90 Geborenen, die hinterfragen ja, aus welchem politischen System auch, unter welchen ökonomischen Bedingungen ist das Ganze entstanden, Platte, ne? Also dieses serielle Bauen und woher kommt das, unter welchen Parametern ist es entstanden und das ist natürlich auch für, sag mal, Leute, die jetzt auch in das mittlere, höhere Alter kommen, da kommen jetzt junge Leute nach und das ist natürlich auch für meine Arbeit zuträglich, ne? Und die sehen dann einen ganz anderen Wert, also die sehen vor allen Dingen auch ideologiefrei. Bei mir ist es ja so, 82 geboren, ich sage ja immer, ich bin so eine Art Brückentier, also ich habe irgendwie ein bisschen was mitgekriegt von der DDR und das läuft dann so über. Ne? Und also zeitlicher Faktor ist eins
Nagel
davon.
Hat schon Mikro gezückt.
Ja, also Sie fragen ja, was muss man tun, damit wieder junge Menschen zurückkommen nach Halle Neustadt? Und ich glaube, die Saat ist schon mal gesät, dadurch, dass viele ja hier aufgewachsen sind als junge Menschen und dann weggegangen sind. Ich kann mich natürlich, also Mensch, unser Motto ist ja, Räume prägen Menschen. Räume prägen Menschen. Und wenn diese Menschen sich daran erinnern und wenn es eine Option gibt, beispielsweise durch Arbeiten von zu Hause. Hier gibt es ja sozusagen Wohnflächenerweiterung, weil Menschen überlegen, zu Hause oder stadtbezogen zu arbeiten, aber auch viel zu Hause. Dann braucht es, hier gibt es Wohnraum, attraktiven Wohnraum. Und diesen attraktiven neuen Wohnraum, der wird ja teilweise jetzt, ich glaube, A, B, C, D geschaffen, ja? Also der vierte, das ist Lacaton-Vassal, das sind Pritzker-Preisträger, also wirklich Weltstars der Architektur, die ganz unprätentiös sind. Die bauen einfach eine zweite Schale davor und da entwickelt sich ein neuer Wohnraum, Lodging-ähnlich, Balkon.
Jetzt könnte ich gleich eine ketzerische Frage stellen. Wäre das alles möglich?
Die Denkmalpflege wäre begeistert.
Das müssen wir uns angucken. Ich kenne die Entwürfe ja nicht. Insofern. Ja. Muss man da gemeinsam ins Gespräch kommen und gucken, was da geht.
Sie werden begeistert sein und vor allen Dingen, das ist so ökologisch wie nur irgendwas. Das Gebäude wird auf seinen Rohbau zurückgeführt. Im Rohbau sind etwa 60% der grauen Energie, also des CO2s, aber 80% der goldenen Energie, weil da sozusagen die Seele drin ist. Und wenn das jetzt zu attraktiven neuen Räumen wird und hier und da öffentliche Räume geschaffen werden, Infrastrukturen. Es gibt hier zwar Wohnfolgeinfrastrukturen, aber für das, was man jetzt braucht, damit Menschen zurückkommen, braucht es Zurückkommensvoraussetzungsinfrastrukturen. Attraktive Läden, Eckkneipen, irgendwas, was
Bildungsorte,
auch Bildungsorte, Kulturorte, Kulturformate. Ja. Und wenn hier wieder Leben einzieht, vielleicht sogar erstmals das Leben, was man sich wünscht,
was dann man kommen sich Leute gewünscht her. Hat.
Da bin ich ganz sicher.
Herr Dr. Runge.
Also was wir brauchen.
Ist gut.
Hört man mich? Ja. Was wir brauchen, damit eine Stadt lebt, ist Arbeit. Das heißt, alle Menschen müssen Geld verdienen können. Und deshalb ist ja die demografische Entwicklung unser großes Problem. Man zieht zur Arbeit und damals eben in den Westen. So, und ich sehe trotzdem Chancen, hier langfristig was zu ändern. Ich glaube aber nicht, dass Städtebau allein, und das ist ein Mangel in dem bundesrepublikanischen Förderdenken, wir machen Stadtsanierung, wir geben Geld aus für neue Fassaden und dann ziehen die Leute hin. Wenn sie dort keine Arbeit finden oder attraktiven Wohnraum, ich meine jetzt vom Geld her, dann machen sie das nicht. So, und unser Fehler war eigentlich damals, das wollten Sie vielleicht am Anfang hören, ich komme zur Farbe, Paulik war geprägt von Shanghai. Er wollte diese enge Gassenstruktur, wo die Jauche auf der Straße floss. Es gab damals die Charta von Athen und das hieß Licht, Luft und Sonne. Man wollte die aufgelöste, lockere Stadt. Davon ist diese Idee hier geprägt. Bei Brasilia viel, viel schlimmer. Das sind ja die Räume unendlich groß. Das sind ja mehrere Städte sozusagen. So, das nächste war, dass deshalb Paulik keine Farben wollte. Der wollte wie jetzt die Scheibe A, alles sollte weiß sein, weil er sagt, die Sonne, also Reflexion, was heute wichtig ist für die Klimaveränderung. Und deshalb sind die Blöcke mit den weißen Fliesen gemacht worden und er wollte sogar die Fünfgeschosser. Aber da gab es dann den Kompromiss, das machen wir wenigstens in Beton. Dass aber zu viel Beton über Jahre, jedes Jahr 3000 neue Wohnungen, einfach einen Masseneffekt bringt, der die Leute abstößt, weil es ihm zu viel ist, das ist ganz klar. Und diese alten historischen Dinge, also Licht, Luft und Sonne, die können wir heute unter Klimaveränderungen wieder zu einer Lebensqualität erbringen. So, und wenn ich sage Arbeitsplätze, ich war also heute im Südpark, das ist voll mit Menschen aus südlichen Ländern. Ja, dort gibt es aber keinen Döner, kein Eckcafé, kein gar nichts. Das heißt, ich würde dort fördern, dass dort die Ausländer, die Migranten, oder wie muss ich es richtig sagen, dass die dort was machen können, einen Laden aufmachen. Aber da sind unsere Baubestimmungen wieder dagegen. Da muss 1000 Toiletten und Sicherheits- und Brandschutz, das geht nicht. Aber dort würde ein Leben entstehen. Und das ist das, was man zum Beispiel in Brasilien oder Argentinien sehen kann. Die armen Leute bringen Stadtkultur. Absolut. Die fangen aus ihren Slums heraus, was zu entwickeln. Die Reichen gehen abends dorthin, weil da Musik in den Kneipen ist und weil da Leben herrscht.
Das ist immer der Augenblick.
Das müssen wir versuchen zu erzeugen.
Ich habe halt schon zu Dr. Runge gesagt, eigentlich müssten wir ihn mal holen. Er ist ja wirklich Zeitzeuge. Er ist ja einer der Väter dieser Stadt hier. Und was er zu erzählen und uns ja eben auch weiterzugeben hat, das würde ich gerne auch nochmal in einem anderen Format. Ich muss Sie auch ein bisschen bremsen, damit wir... Frau Dr. Meinl, wollen Sie noch zu dem, was brauchen wir, damit es so wird, dass dieser besondere Wert Halle Neustadts mehr in die Köpfe der Leute kommt. Was können wir noch machen?
Ja, ich denke, wir müssen es mehr publik machen. Das ist natürlich auch unser Thema. In dem Moment, wo wir, ich sag mal, die Denkmalerfassung abschließen, wollen wir auch mit verschiedenen Formaten nach außen gehen. Das wird bei uns im Haus diskutiert. Wie macht man das? Wie geht man raus? Wie vermittelt man das, was wir als Denkmalwert beurteilen? Was macht das Besondere dieser Stadt aus? Und das wollen wir versuchen, ich sag mal, auch unter die Masse zu bringen. Was hier fehlt, und ich meine eigentlich, wenn Sie sich umgucken, es ist toll, die Bänke da hinten sind alle belegt. Und das hat sicherlich was damit zu tun, dass das Zentrum Kaufhaus noch auf hat. Da unten an dem Brunnen ist viel los. Und wenn ich hier tagsüber in der Stadt bin, dann sind das genau die Bereiche, nämlich die ehemaligen Stadtzentren, wo es die Brunnen gibt, wo es Bänke gibt, wo es also Schatten gibt,
also
wo eine Aufenthaltsqualität da
ist. Viel mehr.
Das muss es viel, viel mehr geben. Das mit der Tischtennisplatte, das würde ich so verteilen, weil wir haben auch so eine Gruppe und wir suchen immer noch sowas für den Winter. Aber das gibt es in Halle durchaus in verschiedenen Bereichen. Sowas fehlt hier wirklich. Also Dinge, wo die Leute gerne hinkommen. Die jungen Leute treffen sich da vorne, das habe ich von der Straßenbahn aus gesehen, in dieser Skater-Geschichte. Da sitzen die auch zuhauf. Es gibt diese Punkte und ich denke, wir haben eine große Chance und dürfen die nicht vergeben. Und das fand ich sehr interessant. Die MZ hat ja diese Zusatzbeilage gemacht mit diesen 60 Leuten, die sich dazu geäußert haben, wie sie hier leben. Und das kam immer wieder, die kurzen Wege. Das, denke ich, ist wirklich eine Riesenqualität, diese kurzen Wege zum Arzt, in die Kaufhalle, für die Kinder, in die Kindereinrichtung. Das ist was, glaube ich, viele auch anzieht. Und ich denke, das ist auch was das so qualitätvoll macht. Und was ich noch vielleicht sagen wollte, ist, wenn man durch diese Stadt läuft und gerade im zweiten Wohnkomplex und genauer hinguckt, es ist unglaublich, wie viel da auch noch an Grünflächen, an Flächen da ist, wo man sieht, da wurde mal Wäsche aufgehängt. Also wie viel von dieser historischen Stadt, wo ein Wohnkomplex eigentlich immer eine Stadt in der Stadt war, wie viel von diesen Qualitäten bis heute noch da ist und auch genutzt wird. Die Grünflächen sind häufig in Ordnung gebracht und ich denke, das ist das, was die Stadt auch liebenswert macht und was auch die älteren Einwohner hier sehr zu schätzen wissen.
Herr Pasternak. Was brauchen wir?
Ich nenne zwei konkrete Dinge, die meines Erachtens mit darüber entscheiden werden. Erstens, wir haben eine, was wir Soziologen soziale Segregation nennen, das heißt eine Verteilung der Bevölkerung nach Einkommensgruppen über das Stadtgebiet. Das kann man so hinnehmen und das wird nun nicht ausgerechnet Halle eine Trendumkehr bewirken. In allen deutschen Städten gibt es so etwas. Aber wenn man es hinnimmt, dann muss man darauf auch politisch und kommunalpolitisch reagieren. Und dann braucht es immer die Lösungskapazitäten entsprechend der Größe der Probleme. Und nicht entsprechend irgendwelche anderen. Also ich sag mal provokativ, wenn Jugendbanden hier irgendwelche jungen Leute abziehen und das zum Problem wird, dann darf das nicht erst dann im Stadtrat ein Thema werden, wenn auch die Kinder aus dem Paulusviertel davon betroffen sind.
Okay.
Ja? Und zweitens würde ich vorschlagen, dass wir mal die Geschichtswerkstatt Halle Neustadt aus ihrer prekären Exilsituation bei einer Wohnungsgenossenschaft herausholen, damit wir denjenigen, die hier nicht, die hier jetzt aufwachsen, damit die in eine Situation kommen, wo sie einen Ort haben, der nicht nur gelegentlich geöffnet ist, wo man sich anmelden muss und dergleichen, sondern wo man ganz normal hingehen kann, dass da auch die Arbeit professionalisiert werden kann und so weiter. Dass für also diese Geschichtswerkstatt eine Außenstelle des Stadtmuseums in Halle-Neustadt geschaffen wird.
Toller Vorschlag. Und jetzt gucke ich meine 5 nochmal an. Wenn wir uns hier in 10 Jahren wieder treffen und das 70. Jubiläum von Halle-Neustadt, Grundsteinlegung feiern, wie erleben wir dann diese Stadt? Was ist Ihr Wunsch? Dr. Hunger.
Dann kann man auch noch das 80.
mitmachen. Ja, mit Mikro.
Ich würde mich freuen, wenn dann die Scheiben voll mit jungen Leuten sind. Unten sind Kneipen, Bars in der Art, die darf er dann reingehen, weil er als Senior Zutritt hat in Studentenclub.
Okay.
Und wie gesagt, im Südpark wünsche ich mir, dass dort in manchen Straßen eine Ladenstruktur und Gastronomiestruktur entsteht.
Frau Dr. Meine.
Ich wünsche mir, dass es eine lebendige Stadt ist und wo noch viel, viel mehr Kunst entstehen könnte als das, was wir jetzt schon hier haben. Und da wollen wir auch kräftig mitwirken, dass die alte saniert wurde, aber dass auch neue Kunst dazukommt in dieser Stadt.
Super. Herr Nagel, das Geburtstagsgeschenk zum 70.
Ja, also ich wünsche mir erstmal, dass man sich in den nächsten 10 Jahren schon vorbereitet auf den 100. Geburtstag, also sich einen Plan für die Zukunft macht, dass man in den nächsten 10 Jahren nichts mehr abreißt, sondern genau hinguckt, was man davon halten und weiter nutzen kann. Da gibt es nämlich viele Kleinode, die man entwickeln kann, und dass in den nächsten 10 Jahren mindestens 100 neue Tischtennisplatten hier stehen.
Wow.
Und ja, deshalb gebe ich dem Oberbürgermeister Herrn Geier jetzt mal eine Tischtenniskelle, damit er loslegen kann.
Ich bin schon gewundert, warum er immer zu seinem Beutel kramt, ob er schon gehen will. Nein, er sucht die Kelle. Und währenddessen, wir können es ruhig runterbringen, genau, und währenddessen kann, er hat schon, genau, Martin Maleschka,
ja,
in also 10 Jahren.
Das,
Vision Halle Neustadt.
Liegt für mich eigentlich auf der Hand, das müsste eigentlich auch Frau Meinl hätte sagen können. Also eigentlich, dass man sozusagen im Stadtraum eigentlich noch von diesen 70 Jahren Geschichte etwas ablesen kann. Also man muss natürlich auch nicht alles bewahren, aber ja, so viel wie, na doch, tatsächlich so viel wie es geht. Also,
ich habe ja mal von so einer Arche Noah gelesen, ja, wenigstens die letzten Exemplare von jedem Typ ein, das wäre doch auch schön,
mindestens.
Dass man das unseren Kindern und Kindeskindern nochmal zeigen kann, wie wir gewohnt haben.
Definitiv.
Ja. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich für diese Runde und dennoch schaue ich, ehe ich die hier weglasse, ins Publikum, ob es eine brennende Frage gibt, die Sie an die 5 stellen wollen. Ansonsten, da ist eine Frage. Ist ja immer so mein Angstmoment, wenn sich keiner meldet.
Ja, vielleicht eine spezifische Frage.
Gerne.
Ist es denn so, dass die große Sporthalle gleich hier im magischen Dreieck der DDR-modernen HP-Schalenbauweise, dass diese Sporthalle tatsächlich insoweit unter Denkmalschutz steht, dass sie nicht abgerissen werden kann, wie wir das etwa erleben mussten bei der ebenfalls denkmalgeschützten, bei dem ebenfalls denkmalgeschützten unikathaften Raumflugplanetarium? Oder ist diese Frage nach der Förderzusage irrelevant?
Ich denke, Frau Dr. Meinl kann das ganz kurz beantworten.
Also die wird saniert und die wird sicherlich auch denkmalgerecht saniert. Ich denke, das kann ich hier verbindlich sagen. Und ich hoffe, dass uns die Stadt dabei Zeit mit ins Boot nimmt. Ich habe neulich durch Zufall im Stadtarchiv bei eigenen Recherchen zumindest Architektenkollegen getroffen, die da schon in der Recherche waren zu den historischen Bauplänen und denen auch nochmal nahegelegt, doch sehr, sehr zeitig mit uns dazu ins Gespräch zu kommen, um dort gemeinsam auch die Werte im Detail zu erkunden und zu sehen, dass wir dort so viel wie möglich Originalsubstanz halten können.
Frage beantwortet? Super. Wenn keiner mehr eine Frage hat, dann ist das gar nicht schlimm, weil es sind ja noch alle auch noch da, weil ich habe anzukündigen um 20, da ist noch jemand. Hallo.
Ja, hallo. Da es jetzt so viel um die Sporthalle geht, muss ich mich mal outen. Ich gehöre dort zu einem Verein, der dort regelmäßig Sport macht. Und das ist jetzt mehr eine Frage an die Stadt. Wir machen uns riesengroße Sorgen, wie lange wir dann dort rausfliegen werden. Es stört uns im Moment schon, dass wir in Ferien, in Sommerferien zum Beispiel, dort rausfliegen oder mal so 3 Tage vor Ferienbeginn erfahren, wann wir denn rein dürfen. Dadurch können wir nie Trainingslager machen oder irgendwas für Kinder hier aus Halle Neustadt. Und das ist jetzt eigentlich von mir ein Appell oder eine Bitte an
die Stadt. Ich denke mal, wir nehmen das mit. Damit das geklärt wird, sagen Sie, vielleicht seid ihr so lieb, wo ist Herr Pöhner? Egal, wir kommen aufeinander zu und wir machen Kontakt. Ja. Wollen wir das so machen? Ja. Weil es ist tatsächlich so, jetzt um 20 Uhr wird eröffnet im Neustadt Center und René Rebensdorf wird das eröffnen, die Ausstellung zu 60 Jahre Halle Neustadt. Und da gibt es noch ausreichend Gelegenheit für alle, auch mit diesen 5 und gerne auch mit mir, ins Gespräch zu kommen. Es hat mich sehr gefreut, hier gewesen zu sein und bei dieser Geburtstagsfeier mitfeiern zu dürfen. Dankeschön an Sie.
Und danke für die tolle Moderation.
Dankeschön und danke.